was geht?
Aya, was geht?
Aya, was geht?
Aya, was geht?
Wir haben einen Gast. Diesmal einen guten Freund.
Wer sind wir überhaupt?
Ach so, stimmt, ich habe völlig vergessen, wer ich bin, aber das ist, glaube ich, so ein altes Ding. Ja. Wir sind Madness und Döll von...
Madness und Döll.
Madness und Döll von...
Madness und Döll von...
Eier, was geht?
Ja, genau, von Eier, was geht? Ja, genau.
Also, okay, ich setze neu an. Wir haben heute einen sehr, sehr lieben Gast, einen sehr talentierten Gast. Unser Gast ist Jagosz Olczówka.
Richtig.
Was geht? Ja. Jagosz, tatsächlich, du bist der erste Gast, der keinen direkten Hip-Hop-Bezug hat, von den bisherigen Gästen, die wir eingeladen haben. Also, was jetzt was deine Solo-Mucke angeht. Deswegen, ich würde dich aber gerne mal, dadurch, dass du schon an einer ganzen Reihe von Hip-Hop-Platten und Projekten mitgearbeitet hast, würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich eigentlich an Rap-Interviews überhaupt nicht mag, aber die bei dir, glaube ich, ziemlich interessant ist. Wie bist du zu Rap und zu Hip-Hop gekommen?
Hallo erstmal. ganz komisch, über ganz verworrene Wege. Ich habe tatsächlich nie Hip-Hop gehört. Das war für mich immer sehr entfernt. Und ich habe irgendwann, ich war in der Schule mit Maxim von KIZ in einer Klasse. Und wir haben uns immer super verstanden und sehr früh auch Musik gemacht, zusammen auch. Und ich habe halt immer eher so in diese Rock-Metal-Ecke tendiert von den Sachen. Und wir haben dann so komische Crossover-Experimente ganz früh gemacht. Da sind auch ganz schlimme Sachen auf verschiedenen Festplatten zu finden, auf jeden Fall. Die auch nie rauskommen dürfen, auf jeden Fall. Und genau, dann habe ich irgendwann angefangen, als ich Nico dann kennengelernt habe, als sie KIZ gegründet haben, habe ich Nico kennengelernt, wir haben uns super verstanden und wir haben angefangen, zusammen Beats zu machen. Hip-Hop-Beats. Und die waren immer sehr beeinflusst von meiner Seite halt durch sehr harte Klänge und diese frühen KIZ-Sachen, da sind ja auch zum Teil sehr, sehr derbe Sachen dabei. Mhm. Auch so sehr viel Techno-Einflüsse, also auch harte Techno-Einflüsse und auch Rock-Sachen und so. Und Nico war halt immer so ein bisschen der bändigende Faktor, der das dann halt immer noch so ein bisschen, okay, wir müssen doch noch Hip-Hop machen und halt nicht 8/7 Gabba oder so. Und
okay.
Ja. So bin ich zu Hip-Hop gekommen, ja.
Und dann bist du über KIZ oder durch die Zusammenarbeit mit KIZ dann auch zu Kraftklub und...
Also Kraftklub war so eine... Ich habe für Kraftklub meinen Remix gemacht. Das okay. Mit Nico zusammen auch als Was-Bass. Haben wir einen Remix für Kraftklub gemacht, der auf der Songs für Liam hieß der Song damals, der dann auch auf der Single war und so. Aber ich brauchte irgendwas für meinen Lebenslauf, als ich die Sachen geschrieben habe und ich habe ja mal was für Kraftklub gemacht, deswegen
okay.
hat mir mein Manager geraten, das da reinzuschreiben. Und ja, das muss man halt machen.
Ja, dann können wir das Portfolio gerade mal runterbeten. Also du hast gearbeitet für und mit KIZ, den Donuts, Mach One, Matzen, Prinz P, King, Orgasmus One, Rummelsnuff und so weiter. Wenn du aber jetzt von dir selbst ausgehst, wo bist du denn zu Hause, was dein Genre angeht?
Ich bin sehr in experimenteller Musik zu Hause. Also ich höre sehr merkwürdigen Scheiß.
7/8 Gabba.
So 7/8 Gabba, genau. Okay. Und die Sachen, die so am nächsten an Solo-Projekten waren, das heißt Was-Bass, was ich mit Nico dann zusammen aus diesem Beat-Macht-Zeug wurde dann halt irgendwann eine richtige Band, wo wir dann auch eine Platte gemacht haben und auch auf Tour waren und so weiter, richtig auch live gespielt haben. Das waren, oder auch jetzt die Platte, die ich jetzt rausgebracht habe, oder kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu, das waren immer sehr experimentell, klingt halt blöd, aber das war halt immer ein Versuch, irgendwas wirklich soundmäßig auch Neues zu versuchen und zu versuchen, auch Genregrenzen zu sprengen. Das klingt auch immer so blöd, aber bei Was-Bass ist es halt wirklich zum Teil so brachial, wie wir nur konnten, mäßige Musik. Und wir haben halt einen riesen Spaß einfach dran gehabt. Also da ist es dann, glaube ich, so, ich mache gerne Mucke, die mir Spaß macht. Und klingt auch wieder ein bisschen banal vielleicht, aber ich kenne viele Musiker, die machen keine Musik, die denen Spaß macht.
Ja.
Also, und ich habe immer versucht, halt auch genremäßig, ich habe in sehr, sehr vielen Genres bin ich immer rumgesurft. Also ich habe auch eine Zeit lang sehr viel, einfach weil ich es unfassbar lustig fand, Heimatmusik, Schlagersachen gemacht. Ganz, ganz, aber auch versucht, das so authentisch zu machen, dass es auch jemand gut finden könnte, der...
Der es tatsächlich mag.
Der es tatsächlich mag, so. Da sind dann so ein bisschen diese Kirschtorten-Sachen dann am Ende rausgekommen, also die Schwarzwälder Kirschtorten. Haben wir damit, also KIZ und ich waren das ja dann. Aber halt auch Rock-Sachen und Hip-Hop-Sachen. Und ich habe mich immer versucht, in Genre einzufühlen und mir dann halt auch die Produktionsskills drauf zu schaffen, um das dann so umzusetzen, dass es halt auch legitim in den Genre funktioniert. Und halt jedes Genre hat ja so gewisse Spielregeln. Und ich fand es immer total spannend, diese Spielregeln halt einfach auszukundschaften. So. Und wenn du die dann verstanden hast, kannst du auf der einen Seite halt in dem Genre was Geiles machen, was schon mal Riesenspaß ist, aber dann kannst du dann halt auch explizit bestimmte Grenzen davon brechen, wenn du dir derer auch einfach bewusst bist. Ne? Mhm. Also im Hip-Hop zum Beispiel kannst du das und das nicht machen, weil das eine Authentizitätsgrenze zum Beispiel bricht. Oder kannst du gewisse Rhythmussachen nicht machen, weil das zum Beispiel diese vier, was wir jetzt mit 8/7 meinten, aber so eine Vierviertel-Konvention zum Beispiel, da denkt man meistens gar nicht so richtig drüber nach, aber es gibt kaum Dreiviertel-Hip-Hop und praktisch kein Fünfviertel-Hip-Hop. Mhm. So, ne? Also klingt vielleicht auch erstmal so selbstverständlich, so, weil das halt einfach auch keine groovenden Grooves sind. Aber da sind halt auch noch Welten offen, dann mach mal, dass es trotzdem groovt. Und es gibt Fünfviertelmucke, die groovt.
Ja, aber eigentlich ist es ja, wäre ja Hip-Hop dafür prädestiniert.
Eigentlich schon.
Wenn einer richtig rappen kann, dann geht er über ein 4-5-Gebiet oder was auch immer. Und so nimmt den halt einfach, wie er ist. So.
Ja. Mir ist letztens aufgefallen, als ich im Radio gefahren bin, dass, kennt ihr diesen Peter Gabriel-Song? Dieses Salisbury Hill, diesen Song?
Sing mal an.
Okay, warte. Und das ist halt ein 7/8-Beat. Das ist ganz merkwürdig.
Okay. Sagt mir gar nichts.
Sagt dir nichts?
Nee, ich bin auch.
Okay, das ist halt so ein. Ich bin halt 91,4-Hörer, ganz stark, Berliner Rundfunkhörer. Im Radio, wenn ich Auto fahre. Und das ist total krass, wenn ich so 3 Tage im Studio war und nicht geschlafen habe, dann auf dem Weg nach Hause noch im Auto so voll auch in diesem, okay, ich mach Mucke und bin voll im Analysemodus so und fahr Auto und dann höre ich dieses Radio, wo so diese krassesten Oldtimer-Songs, die du 1 Milliarde Mal gehört hast, kommen. Und dann fängst du aber an, die zu analysieren. So auf den, wie funktioniert denn gerade die Strophe? Oh, okay, da ist so eine Bridge, aber warum ist denn die nur 2,5 Mal lang? Das ist ja ganz merkwürdig, ist mir noch nie aufgefallen. Und dann wird die Hook, die erste Hook ist ja ganz leise, so eine Sachen halt. Und bist halt nur voll im, so, okay, krass. Ja, nee, das ist mal die Faszination einfach von diesem Genre-Hopping sozusagen, hat mich immer an ganz komische Orte geführt.
Ja. Geht's dir manchmal auf den Sack, Mucke nicht hören zu können, ohne sie zu analysieren? Zum selben Zeitpunkt?
Hatte ich eine Zeit lang. Ist aber wieder weg. Ich freue mich, ich hatte wirklich so 5, 6 Jahre in meinem Leben, wo ich gar keine Mucke hören konnte, weil ich so viel gemacht habe und auch für andere gemacht habe und immer nur...
Also abgesehen von der Mucke, die du zu dem Zeitpunkt gemacht hast.
Genau. Nee, ich meine jetzt so fremde Mucke.
Ja.
So. Und da fehlen mir so 5, 6 Jahre komplett Musikgeschichte, weil ich einfach nichts mitbekommen habe, weil mich alles angekotzt hat.
Was war das für ein Zeitraum?
Das war so 2004.
Ja.
Bis so 8, 9.
Mäßig. Also da war die Hip-Hop-Blase dahingehend schon überhaupt nicht schlimm. 2004 bis 2008 ist nichts Gutes rausgekommen.
Okay.
Also gar nichts. Also Deutschrap-mäßig schon gute Sachen, aber jetzt war ja keine Hochzeit oder so. War eher so Rumlull-Phase.
Boah.
Sag mal ein gutes
Alter. Ja, ich überlege gerade. 2004 bis 2008.
Also bis 2006 war noch gut, glaube ich.
Hahnkampf 2007.
Ja. Ey, mir fällt auch tatsächlich kein Album aus der Zeit.
Es gibt bestimmt Riesenalben in der Zeit, auch deutsche, aber da hat ja, das meinte ich, da ist Deutschrap so ein bisschen abgeflaudert, aber das war für dich wahrscheinlich eh nicht interessant, bis voll auf nicht, die nee. Leute, mit denen du was gemacht hast, ne?
Ja, genau. Hm. Voll.
Wie sieht das jetzt aus mit Was zum Beispiel und den Schwarzwälder Kirschsorten?
Na, das waren halt erstmal so eine Projekte, würde ich sagen. Aber wir nehmen uns natürlich vor, weiterzumachen, klar. Also Nico und ich sind haben Sachen seitdem gemacht, seit die Platte rausgekommen ist. Ist jetzt auch schon wieder 2012 gewesen. Aber das ist halt so ein Ding, was wir vor uns hertragen und immer Hauptprojekte haben, die sozusagen uns zeitlich nicht erlauben, da nochmal richtig einzusteigen.
Das ist eigentlich auch eine Frechheit, eine KIZ als Hauptprojekt und dann hast du eigentlich ein Top-Projekt nebendran und kannst nicht durchziehen und so.
Naja, ja, ich find's auch. Ja.
Naja.
Ja.
Also, ihr habt Sachen gemacht, ist aber jetzt noch nichts irgendwie an Planung da oder.
So weit sind wir echt noch nicht, ne. Also, wir haben einen Haufen Sachen jetzt über die Jahre immer wieder gemacht, aber ja, bei mir waren wichtigere Sachen, bei Nico waren wichtigere Sachen und. Mhm. Aber wir sind uns beide sicher, dass wir das nochmal machen.
Mhm.
Also, würde, glaube ich, Nico auch so unterschreiben. Und in den Schwarzwälder Kirschtorten waren wir dann so ein bisschen Opfer des Erfolgs, kann man sagen, weil wir alle kalte Füße bekommen haben, nachdem dieses Single rauskam, dieses Wieder mein Glück gehabt. Und wir gemerkt haben, dass es viel zu gut funktioniert. Nee, wirklich, das war echt krass. Also, ich meine, ich habe nicht so viel zu verlieren, aber KIZ haben, glaube ich, schon eine Menge auch zu riskieren, wenn sie halt ihre Realness aufs Spiel setzen. So. Und kann ich auch voll nachvollziehen. Bin ich auch null irgendwie abgeturnt drauf oder so. Aber das war halt wirklich so, oh fuck, diese Schlagernummer funktioniert. Wenn wir jetzt weiter Schlager machen, sind wir eine Schlagerband und das war's dann halt mit jeder Art von Realness. So.
Ja, das war ein brutaler Banger, ne? Das ist auch irgendwie...
Ist auch ein brutaler Banger, ja.
Also der hat auch in der Volksmusikszene, ist der rumgegangen.
Ey, voll,
so, ne?
Ja, voll. Ich kriege immer noch auf Facebook, also ich mache ja die Facebook-Seite davon und da kommen immer noch regelmäßig irgendwelche 50, 60-jährigen Sekretärinnen schreiben dann mäßig so, jetzt, wann kommt denn wieder was? Das ist ja so ein tolles Lied und so. Voll, also...
Das ist super.
Das hat wirklich Panik gemacht damals, weiß ich noch. Aber da haben wir auch wieder was vor. Also, dass man das noch, das war ja schon sehr stark ironisch gebrochen, so.
Ja.
Die ganze Nummer, das ist ja wirklich ein viel zu harter Text und für eigentlich Schlager und so. Aber wir haben jetzt wieder was in Planung, was das nochmal eine Ecke weiter bricht, so. Aber bin ich noch nicht bereit, glaube ich, das der Welt kundzutun. Aber für alle Schwarzwälder Kirschtorten-Fans da draußen, bleibt am Ball, da kommt wieder bald was. Wie ist die Überschneidung so bei euch, Schlagerfans und schon stark, oder?
Ich glaube, bei unserem Publikum ist tatsächlich auch beides dabei, so ein bisschen.
Ich schätze auch. Also so, ich glaube, dass das eher so, jetzt mal ganz ernsthaft, ich glaube, dass es gibt, wir haben schon bestimmt, sind ein paar Leute dabei, die, wenn die Hacke voll sind auf so einem Fest, dann irgendwie so einen Song mitgrölen. Das glaube ich schon, dass da ein paar dabei sind.
Das würde ich,
glaube ich schon.
Das will ich keinem unterstellen eigentlich, weil ich weiß es nicht. Das ist schwierig einzuschätzen, oder wie meinst du...
Ich meinte, ja, ja.
Überschneidung, was unser persönlicher Geschmack
angeht. Nee, Hörerschaft dachte ich jetzt einfach, weil ich ja gerade das so beworben hatte und meinte.
Also, gehen wir mal, okay, das ist reine Spekulation, aber ich wette, dass ein sehr hoher Prozentsatz von unseren Fans die Kirschtorten gut fanden, den Song gut fanden und das gecheckt haben.
Das ja, das, da gehe ich von aus.
Ja.
Ja, da
also,
geh ich von
wenn
aus,
der Schlager gemeint ist, dann ja, beim anderen, keine Ahnung.
Nee, glaube ich auch nicht.
Top.
Ja, lass uns mal ein bisschen zurück zu dem Hip-Hop-Ding kommen, auf jeden Fall. Was so ein bisschen, also wie ich eingangs schon gemeint habe, ist eigentlich, also deine Mucke hat keinen direkten Bezug eigentlich zu Hip-Hop, also straight musikalisch gesehen. Aber ich finde so, was deine Produktionsweise betrifft, wir haben es ja so ein bisschen mitbekommen, wenn du die Platte gemacht hast, hat es einen ziemlich starke Parallele zum klassischen Hip-Hop. Diese DIY-Geschichte, du hast bis auf die Drums, soweit ich weiß, eigentlich alles selbst gemacht.
Mhm.
Und eigentlich auch fast die komplette visuelle Umsetzung übernommen.
Mhm.
Also was schon mal überkrass ist.
Also ich hatte sehr, sehr viele talentierte Leute, die mir noch bei den visuellen Sachen auf jeden Fall geholfen haben. Aber ja, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich am Hip-Hop auch extrem feiere. Also dieses Do-It-Yourself-Ding. Das hatte ich auch einfach von Anfang an. Das war einfach dieser... die Möglichkeiten, die du hattest, als ich jung war, waren nochmal ganz viel kleinere, als die du jetzt hast. Aber wir waren ungefähr mit die erste Generation, wo du auf einem Heimcomputer deiner Familie zu Hause, der zu Hause stand, wirklich alles machen konntest und am Ende was rausbringen konntest, was dann von Handy zu Handy auf dem Schulhof geteilt werden konnte. Mhm. Also du hattest so, und das gab's davor nicht. Ich weiß noch, 5 Jahre vorher, als da irgendwie Computer mit Aufnahmen waren, halt immer noch so eine Studios, in die du nie reinkommen würdest. Oder vielleicht vom Jugendclub hatte da, die hatten ein Studio im Hinterzimmer und wow, so, da kannst du vielleicht mal eine Platte aufnehmen, klingt dann halt wie Scheiße trotzdem, aber sowas gab's dann. Und wir waren halt so, also oder meine Generation, also ich bin 84er Jahrgang, als ich dann so 14 war, weiß ich noch, also so Ende der 90er, 98 rum, kamen dann halt so diese ersten Programme rum, die halt, die liefen halt auf einem, wie gesagt, einem Familienrechner zu Hause, konntest dir dann halt auch schon billige China-Großmembranmikrofone zum Einsingen kaufen für wenig Geld, also 200-300 Euro oder sowas, also auch Mark damals sogar. Mhm. Und warst halt gewappnet, konntest einfach machen, so hast du eine Soundkarte geholt und warst halt am Start, so. Und deswegen ging das einfach damals klar und das, ich bin halt voll aufgegangen. Ich fand das voll geil. Die ganze Zeit Mucke gemacht, seit ich 14 bin, konstant durch.
Ja, was ich auch meinte ist, war das was dir für deine Platte wichtig zu sagen, ey, ich kann das alles alleine machen, fuck it, dann mache ich es auch, vor allem wenn es ein Solo-Projekt ist, von mir das erste. Hast du das deswegen so gemacht oder deswegen hast du nichts aus der Hand geben wollen, in Klammer?
Ey, das war eher so ein unbewusster Prozess. Also es war schon, okay, ich mache jetzt einfach mal und guck mal, was passiert. Und dann ist mir halt aufgefallen, okay, ich komponiere gerade, aber ich will das jetzt nicht so liegen lassen. Ich produziere das jetzt auch mal aus. Und also will ich das auch nicht liegen lassen. Ich mische das mal jetzt nochmal. Weißt du, und dann kommst du so, okay, jetzt ist halt fertig.
Ey, okay, ich mache einen Kinofilm, alles klar, okay.
Nein, aber das ist dann so, das war wirklich so ein Prozess, der war... Und dann passiert es halt mit dem ersten Song und dann hast du so ein Erfolgserlebnis, bist du so, okay, ich habe das jetzt wirklich alles alleine gemacht. Ja, fuck it, dann mache ich das jetzt komplett alleine, weil, wisst ihr wahrscheinlich auch, habt ihr ja auch Erfahrungen, haben wir auch immer ewige Gespräche auch drüber geführt, sobald du dich halt auf andere Leute verlässt auch,
ja,
kommen halt einfach Unsicherheitsfaktoren ins Spiel. So, die verzögern sowas zum Teil sehr oder dann fallen auch Leute wieder weg, das Upturn. Also ja, musst du dich mit diesem emotionalen Müll noch rumschlagen, so, weil der hat jetzt doch keine Zeit oder und so weiter. Ne? Also diese ganzen Sachen, diese Negativfaktoren, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich riesig viele positive, so andere Input und man, das, was man macht, ist vielleicht auch interessanter und so weiter, weil da entstehen dann so Synergien und Sachen kombinieren, die man sonst vielleicht auf Ideen, die man gar nicht kommen würde und so weiter. Aber für mich war das wirklich so ein... ey, ich muss jetzt einfach mal eine Solo-Platte machen, so, weil ich schiebe das seit 10 Jahren vor mir her. Mhm. Ich habe so viele Ideen, so viele Skizzen auch rumliegen und als ich dann das erste Mal so diesen Damm einmal gebrochen hatte, es ist einfach, ich konnte nicht mehr aus dem Studio raus. Es war so, okay, ich habe den Sound, ich will genau das machen und super obsessiv gewesen, war wirklich tagelang hier, meine Freundin kaum gesehen und immer nur daran gedacht, nichts anderes gemacht und bis es fertig war, also wirklich. Und das ging dann auch super flott. Das war dann in letztes Jahr irgendwie in 3-4 Monaten komplett durch. Also vom Schreiben bis zum fertig gemixt mäßig so. Das war wirklich Grenzerlebnis so, aber...
Ja, du warst so ein bisschen höhlenbewohnermäßig unterwegs in der Zeit. Wenn man dich getroffen hat, also wir sitzen hier in einem Studiokomplex, wo man sich ab und zu mal sieht, warst du schon, du hast hier gepennt auch und so, ne?
Voll, ja.
Hast das komplette Ding mitgenommen für dich und so. Die Platte hätte aber eigentlich, so wie du es jetzt gerade sagst, schon 23 heißen können. Vor 10 Jahren hättest du so machen können oder hast du angefangen?
Ja, da habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht, weil es gibt sehr viele musikalische Ideen, die sind so auf dem Weg irgendwie mal entstanden und die habe ich dann wieder aufgenommen und dann nochmal richtig ausgebaut. Also sehr unausgegorene Ideen, würde ich sagen. Also es gab jetzt keinen komplett fertigen Song, den ich so übernommen hätte. Mhm. So ein, zwei Skizzen, die ähnlich waren, aber das meiste waren wirklich, ist dann hier auch entstanden. So. Aber was mir die 10 Jahre definitiv gebracht haben, auch wenn ich jetzt komplett aus dem Alter raus bin, wo man nochmal heutzutage Popstar wahrscheinlich werden kann, auch vielleicht auch nicht mehr.
Och, das sehe ich nicht so, oder?
Ach, wer weiß. Aber halt nicht in diesem klassischen, okay, das ist jetzt der Newcomer, der ist am Start, der ist Anfang 20 und gibt jetzt Gas so, sondern ich bin halt 33 oder 34 jetzt sogar. Also verkackt mit der Platte, die ist ja 33, aber egal. Und genau, also wenn ich das vor 10 Jahren gemacht hätte, hätte ich das niemals alleine machen können. Never ever. Mhm. Unmöglich. So. Das heißt, die 10 Jahre haben mir auf jeden Fall sehr, sehr viel einfach Skills. Ich habe halt die ganze Zeit Musik gemacht, hauptsächlich für andere, als 99% für andere, und bin dabei einfach auch besser geworden in den Prozessen. Also zu, auch in dem, was ich vorhin meinte, einfach zu verstehen, wie so Genre-Konventionen mhm. funktionieren. Auch soundmäßig. Ne? Mhm. Also, dass er weiß, ah, okay, da funktionieren so eine Bassdrums und andere will da keiner haben. Oder, ah, okay, so muss so eine Double Bass schneller als 260 BPM wird wieder schwer hörbar. Also so einfach Sachen, die du, und wie mixe ich denn das? Wie nehme ich das überhaupt auf? Und so Sachen, die du einfach, ja, so ein Skillset, also dass du einfach, dass ich an einem Punkt war, wo ich sagen konnte, okay, ich weiß jetzt, wie ich die Scheiße machen kann, die ich wirklich auch feier. Mhm. Und jetzt mache ich das. Und ich habe mir dann auch Genres gepickt und wieder so eine Genre-Kombination gemacht aus Sachen, die ich halt am meisten feier. So, und das sind eigentlich so 3 große Themenfelder auf der Platte. Das ist einmal so ein sehr wuchtiger, großer, ja, so ein Industrial-Sound, kann man fast sagen. Also so sehr stampfige Drums und sehr episch, groß, stark verhallt. Das dann kombiniert mit so einem brutalen 80s-Synthesizer-Pathos und das wieder gebrochen mit super aggressiven, schnellen, ja, fast Black-Metal-Sachen. So. Und die Combo hat deswegen für mich funktioniert, weil diese ersten beiden Elemente halt eine sehr, für mich diese 80er-Traurigkeit, die du in so guten 80er-Songs findest, ist für mich das Berührendste, was es gibt. Ich bin einfach so gepolt. Es ist einfach für mich, wenn ich einen traurigen 80s-Song höre, bin ich einfach voll am Start. Take My Breath Away oder irgendwelche gut geschriebenen Sachen halt einfach. Es ist einfach, bin ich drin, auch soundmäßig voll drin. Und halt auch diesen Pathos, so diesen, ihr wisst, was ich meine. So.
Yeah.
Man weiß, worum es geht. Und für mich war diese Traurigkeit, und in der Platte geht es ja sehr viel darum, dass es, dass man kurz vorm Zusammenbrechen ist. Also, dass unsere Welt kurz vorm Zusammenbrechen ist, dass man selber kurz vorm Zusammenbrechen ist. Und das in eine Stimmung zu verpacken und die dann halt zu brechen mit was maximal Aggressivem, wie so ein letztes Aufbäumen, weißt du?
Ja.
So, und das war das Gefühl, was ich halt fangen wollte. Und da habe ich mir halt diesen Sound gebaut, auf den ich Bock hatte, und dann die Songs sozusagen reingeschrieben thematisch. Aber die Themen waren dann, sind nicht mehr so krass relevant, finde ich. Haben wir auch schon öfter darüber geredet, wenn du dieses Gefühl, wenn du die dieses Gefühl festlegst, was du halt haben willst. Also eine Gefühlswelt baust und dann da reinschreibst. Dann fällt einem A, das Schreiben leichter und du bist B, definitiv auf der sicheren Seite, dass du halt was Kohärentes am Ende hast. Also war jetzt meine große, sozusagen großer Erkenntnisgewinn aus der ganzen Platte. So. Mhm.
Ich habe das genaue Zitat nicht mehr im Kopf, aber ich finde es ziemlich witzig, wie du mit den Pressetexten damit umgegangen bist. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, aber es gibt so einen Satz, in dem es da heißt, that's a fun song about desperation, the end of the world, oder weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht mehr genau, wie es weitergeht, aber das fand ich ziemlich witzig, als ich es gelesen habe, auf jeden Fall.
Ja, ich finde halt auch diesen ultra trockenen Humor, der so bei guten, witzigen Metal-Bands oder auch so, oder super, so Bands, die einfach viel zu hart sind, als dass du dir vorstellen kannst, dass die witzig sind. Ich finde, da wirkt es immer noch mal viel geiler, wenn die einfach nur so eine, ja, ist eine sanfte Ballade von uns und dann kommt halt so ein Geballer, so, finde ich, ja.
Das war funny auf jeden Fall.
Boah, ich muss mich aber auch mal richtig krass zurückhalten bei diesem ganzen Social Media und geposte Kram. dass ich halt nicht in so alte Muster verfalle und einfach die ganze Zeit nur Blödelwitze poste oder so. Also man muss dann schon diese Kunstpersona, die man da auch irgendwie bauen will, da muss man dann auch hinarbeiten und so.
Ja.
Und ich bin halt eher so ein Witzeltyp. Also ich lache sehr gerne und mit Freunden und bringe auch andere einfach gern zum Lachen. Das macht einfach Spaß. Und bei Social Media funktioniert es halt einfach auch sehr gut. Und wenn man halt so ein bisschen so comedianmäßig auch drauf ist, einfach, dann ist man davon auch voll angefixt natürlich, ne? Und es war bei Waspers halt auch ein Riesenproblem bei uns, weil wir haben ja die ganze Zeit nur uns Witze ausgedacht über dieses harte Germans from the Future, war ja damals unser Thema so. Und dass wir halt die deutschen Terminatoren aus der Zukunft sind, die halt zurückgereist sind in die Vergangenheit und jetzt Sarah Connor töten müssen. Also Sarah Connor ist ja der Name von der Frau bei Terminator, aber Sarah Connor ist halt auch die Sängerin. Mhm. Und dann war das so ein bisschen der, ja. Und wir haben halt die ganze Zeit nur Wortwitzhölle ausgepackt. Die ganze Zeit. Also es war ganz schlimm.
Aber liegt es auch daran, dass du als Privatperson dieses Instagram, Facebook, Stories machen und so nicht so ganz ernst nehmen kann oder das so ein bisschen für affig hältst?
Ja, es fällt mir ganz schwer. Mhm. Also ich glaube schon, dass da irgendwie so eine riesige gesellschaftliche Psychose gerade läuft. Also, dass wirklich alle Menschen so narzisstisch auf einmal geworden sind, dass sie halt sich und ihr Essen die ganze Zeit posten und das halt komplett ernst meinen.
Ja.
Dass irgendwas ist da komisch dran. Also ich weiß nicht, vielleicht, ich bin damit halt auch nicht aufgewachsen und ich denke, jeder, der das hört und ein paar Jahre jünger ist und das einfach als normal empfindet, wird das, glaube ich, nicht wirklich nachführen können. Oder vielleicht, ich kann es überhaupt nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist da dran noch merkwürdig, oder? Was sagt ihr? Wie findet ihr das eigentlich?
Ich finde es persönlich, habe ich auch, ich glaube dadurch, dass die Entwicklung so schnell ist, jetzt sind seit ein paar Jahren Stories, vorher waren es Posts, früher war es Facebook, ist heute scheißegal fast, es geht um Instagram und so weiter, also es ist ja auch ein ständiger Wechsel irgendwie, der da stattfindet. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also deswegen glaube ich, dass es für jeden, der das in irgendeiner Form benutzen will, natürlich auch eine ständige Findungsphase ist von, wie will man sich selbst repräsentieren, zeigen, was will man wie kommunizieren und so weiter. Aber ich muss sagen, dass ich mich da gefühlt, also ich habe noch nicht so hundertprozentig meinen Weg gefunden, wie ich das machen will. Und tue mich vor allen Dingen auch schwer damit, so zu kommunizieren, wenn es nichts zu kommunizieren gibt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es gibt Leute, bei denen funktioniert das super und bei denen verfolge ich das auch super gerne, wenn die das tun, weil die eben einen Weg für sich gefunden haben. So. Ich teste das immer noch so für mich, aber klar, ey, das ist das Ganze bei vielen Leuten, die das benutzen, echt ein wahnsinniges Ausmaß angenommen hat. So, stimme ich dir auf jeden Fall zu. So. Also wie gesagt, also ich finde, es gibt auf der einen Seite, es gibt da so viele unterschiedliche Beispiele. Es gibt, wie gesagt, Leute, wo ich denke, ey, ihr macht den ganzen Tag eigentlich nichts, aber ihr verpackt es wie ein scheiß Spielfilm, gefühlt von dem Unterhaltungsfaktor. Auf der anderen Seite gibt es Leute, wo ich mir denke, du hast gerade nichts zu sagen, halt einfach dein Maul, so, mach die Story aus. Ist für dich selbst auch gerade nicht so gut, glaube ich.
Ich sehe das ähnlich, da ist halt immer nur die Frage, wer ist ärmer dran, der sich mit der Story peinlich macht oder der sie sich anschaut, weil das ist ja auch so ein Ding, das geht ja damit einher, wir reden jetzt darüber, dass das alles irgendwie eine neue Gangart ist und so, geben uns das aber halt ab und an schon auch mal, ne? Auch Sachen, die auch Leute, die uns wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie täglich beschäftigen. Es hat sich so eingeschlichen. Ich sehe das mittlerweile bei mir so, ich mache mir auch mega viel Gedanken drüber und gucke auch, wie ich mich da präsentiere. Also ich sehe das genauso wie du oder du auch halt. Es gibt eine professionelle Seite, eine Musikerseite, eine geschäftliche Seite, die natürlich auch irgendwie verkaufen muss in dem Fall und deshalb entertainen oder irgendwie Infos bieten muss. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wenn man sich dann zu sehr stresst und da irgendwie so eine Persona für sich erfindet, wenn man eine Musikpersona hat oder so und der das anpasst, überhaupt kein Ding. Aber das ist genauso wie jetzt hier, wenn ich, weißt du, ich will einfach mir jetzt keinen Kopf mehr drüber machen, ob ich das jetzt gut formuliert habe, die Frage, ob ich die richtige Frage gestellt habe. Ich bin halt so, Alter. Ich kann leider nichts machen.
Also, weißt du, ja, was ich meine? Weißt du, aber so? Das finde ich darum, dann finde ich es aber korrekt, weil darum geht es ja auch. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also,
ja.
Es sei denn, es geht darum, halt jemand anderen darzustellen. So.
Ja.
Schwieriges Thema.
Ja.
Schwieriges Thema.
Sehr schwierig.
Ja.
Ja, lassen wir es vielleicht einfach mal so stehen. Es sei denn, du hast da noch irgendwie.
Nö,
noch
ach, nichts zu sagen.
Okay. Was hörst du momentan?
Boah, was höre ich momentan? Gerade tatsächlich wieder sehr viel so obskure 80er-Sachen. Ich suche gerade sehr viel komische, merkwürdige alte 80er-Sachen. Ich habe mich zum Beispiel letztens komplett mal durch den, ich glaube, 100 Lieder, die ich nicht kannte, von Deepage Mode mäßig gehört. Einfach um mal zu fühlen, wie so diese Nicht-Hits funktionieren und ob die auch überhaupt funktionieren und so. Fand ich letztens sehr, sehr spannend. Auch gerade, weil ich noch tiefer gerade mit den Sachen, die ich jetzt gerade neu mache. Also ich schreibe schon die nächste Platte und so und da will ich halt noch tiefer in diese 80er-Sound-Welten einfach einsteigen. Und da habe ich in letzter Zeit echt viel mehr reingezogen. Auch Songwriting-mäßig gerade. Also, weil da wurden sich auch Sachen getraut. Wow! Also da passieren echt krasse Sachen zum Teil. So einfach, jetzt machen wir halt einen Delay auf die Drums und machen jetzt ein Drum-Solo oder so mäßige Sachen. Deshalb ist es so und ist auch viel zu lang und klingt auch voll kacke, aber hat plötzlich voll den Überraschungsfaktor und dann geht's wieder rüber in die Hook mäßig und plötzlich kommt noch irgendein ganz merkwürdiger Synthi und macht gar keinen Sinn. Und
was war das, was du uns letztens gezeigt hast mit diesem unerwarteten Ende und dann, dann bin ich halt tot.
Oder? Ah, Alfred Jodokus Quark.
Was war das für ein Song
nochmal? Warum bin ich so fröhlich von Hermann van Veen?
Und dann der Schluss mit dem Tod war?
Genau, bin ich tot. Normal.
Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich?
Genau, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Bla bla bla. Und dann kommt, und das kennt man aus dem Intro von diesem Alfred Jodokus Quark Comic.
Ja.
Oder Cartoon, den es gab in den 80ern, glaube ich. Mhm. Und die haben beim Intro immer nur die erste oder vielleicht noch die zweite Strophe gespielt von dem Song. Es gibt aber halt noch die verbotene dritte Strophe.
Standard.
Voll krass. Und da ist halt, da geht's halt nur darum, dass man jetzt stirbt und alles richtig abtörend ist. Aber auch voll okay, dass man jetzt bald tot ist. Dann bin ich halt tot.
Doch, der ist eigentlich cool damit, ne?
Ja, voll.
Mhm. Der hat ja auch ein Ei auf dem Kopf gehabt.
So Casimero-mäßig.
Oder? War das Viech mit diesem Ei als
Helm? Ich glaube, nee, Alfred Jodokus Quark war diese gelbe kleine Ente mit dem Schal.
Boah, weiß ich gar nicht.
Der Vater von ihr war ein Maulwurf. Der Ziehvater.
Ja, da ist die Kombi, ist klar.
Ja, das ist naheliegend, aber.
Ja.
Okay, ey, weiß ich gar nicht mehr. Ich kenne nur noch Dings Calimero. Das habe ich mir gern gegeben.
Das war so ein Vogel mit einem zerbrochenen.
Calimero mit Sombrero.
Ja. Ey, kennt ihr noch die Post 5? Dieses Comicfigur, das ist ja das letzte Mal.
5 ist Trümpf, meinst du?
Kennst du das? Nee. Sonnenbrille?
Rolf hieß die, oder?
Das war so eine Hand mit Sonnenbrille einfach. Also das war das, also quasi der Finger war so, war der Körper.
Aber so in echt gefilmt oder gezeichnet?
Das war gezeichnet, das war so eine Werbekampagne.
Das waren so comic-mäßig, ja.
Ich musste dran denken, wegen so.
Die hat aber angesagt, dass die Postleitzahlen jetzt fünfstellig sind, oder?
Genau.
Stimmt. Ja, das war nach, ich weiß gar nicht, warum ich das weiß, weil das ein Jahr nach meinem Tod, hätte ich fast gesagt.
Oder bin ich halt tot.
Oder bin ich halt tot.
Normal.
Ja, das muss ja dann so nach der Wende halt gewesen sein.
Ja.
Oder Anfang 90er.
Ja, stimmt, sowas. Damit haben die, ja, damit haben das war der Snickers-Moment. Der Riders ist jetzt Twix-Moment.
Fünf ist Trümpf.
Krass.
Okay. Na ja, gut, haben wir das auch geklärt.
Auf 5 reimt sich leider nur Trümpf, weiter zu 6.
Ja. Aber nochmal zurück zu deiner Antwort gerade. Du bist der erste Mensch, der mir erzählt jetzt persönlich, dass er sich Songs anhört, die nicht Hits sind, um das zu verstehen.
Okay.
Weil normalerweise analysierst du ja Hits. Du hockst dich halt hin und denkst dir, ja, okay, das ist ein krasser Banger oder das ist irgendwie ein krasser Popsong, um das nachzuvollziehen. Was interessiert dich an den Nicht-Hits?
ganz spezifisch, weil du hast seit ein paar Jahren so ein 80er-Jahre-Revival gerade.
Ja.
In ganz vielen Musikrichtungen auch. Also es gibt so eine ganz explizite, diese ganzen Retro-Wave-Sachen oder auch Synthwave und so, also so ganz, ganz viele Musikarten, die wirklich explizit sagen, okay, wir klingen jetzt einfach wie der Miami Vice Soundtrack,
mhm,
und haben auch nur so Artwork-mäßig, weißt du, so die, die 80er-Jahre-Sonne, die dann so geteilt ist mit den Streifen, mhm, und die 3D-animierten, ganz früh 3D-animierten so Raster, so Quadratraster, die, mhm, so ins Unendliche führen,
ja,
und so diese ganzen Dinger, und die machen halt alle einen Sound, den ich auch unfassbar geil finde. Oder Drive-Soundtrack, so diese Sachen. Sagt euch was?
Nee.
Krawinski und so, diese Sachen. Und genau, aber die benutzen halt, das klingt halt alles gleich. Das kam, war halt mal vor 6 Jahren, kam halt dieser Film Drive raus. Dazu gab es einen Soundtrack.
Mhm.
Und da gab es halt 3-4 Songs drauf, die klangen halt original wie aus den 80ern, aber fett produziert. Die kamen um die Ecke und plötzlich war das halt der heiße Scheiß. Und daraus hat sich eine Riesenbewegung entwickelt. Mucke, die halt wirklich nur nach 80, wirklich so klingt, als ob sie aus den 80ern kommen würde, aber halt noch fetter produziert ist. Da gibt es dann wieder Unterschulen, die noch ein bisschen mehr Retro klingen wollen und bla. Hat sich ein Riesenfeld daraus entwickelt. Dann wieder Leute, die so in richtig harte Musik gehen und das aber damit kombinieren. Aber was ich eigentlich nur sagen will, dass diese 80er-Geschichten immer wieder, also ich finde, die 80er sind so ein Jahrzehnt, das kommt halt immer dauernd wieder. So alle 3, 4, 5 Jahre hast du so eine, okay, die 80er sind wieder der Shit gerade. Und das hast du irgendwie mit keinem anderen Jahrzehnt, habe ich das Gefühl. Also mit den 90ern hast du es auf jeden Fall nicht. So, das gab es dann einmal so ein Revival, da haben aber auch alle ganz schnell verstanden, dass es echt nicht cool war, was da abgegangen ist musikalisch. Mhm. So, also jetzt nicht im Hip-Hop, ich meine jetzt so von der Popmusik her.
Ich,
ne?
Dachte eher so auf Ace of, ich
muss ja genau,
Ace of Base denken. Voll. So
Ace Sachen of Base, halt Blümchen und so.
Genau.
Das ist dann so Bad Taste Party.
Mhm.
Das kann dann auch mal so kurz cool sein. Aber fuck, so, weißt du, die 80er kommen halt dauernd wieder und plötzlich klingt alles wieder nach 80er und alle benutzen die 80s Synthes und so. Voll. Mit den 70ern hast du es seltener auch, auf jeden Fall. Öfter als mit den 90ern, glaube ich, aber weil halt sehr, sehr viel Funkzeug, einfach 70er und Sample-Matte und so weiter.
Mhm.
Diese ganzen Sachen halt von da kommen, diese trockenen Drums und so, die du einfach perfekt samplen kannst. Das ist nochmal ein sehr dankbares Jahrzehnt so, aber diese 80er, weil das auch noch gepaart ist mit dieser tiefen Verzweiflung, du hast diesen kalten Krieg, spürst du im glücklichsten Hit aus den 80ern. Es klingt alles immer, als ob gleich eine Atombombe fällt, finde ich. Und das finde ich halt voll interessant daran. Es ist so, wir tanzen vor unserem Grab, es ist 1:58 so. Also das Feeling habe ich immer, weil es so kalt klingt, entfernt. Und auch wenn jemand sich die Seele aus dem Leib brüllt, hast du halt immer noch das Gefühl, irgendwie bist du echt unterkühlt. So. Also so, mhm, weißt du, so.
Deshalb versucht es ja dann am Ende von vielen Tracks einfach ein Saxophon zu klären, nochmal Wärme reinzubringen.
Voll, genau. Ja, klingt aber trotzdem immer noch voll kalt.
Ist immer weit entfernt, ja, satt in der Hall und so.
Richtig viel Hall auch, ja, genau. Genau, nee, warum ich das alles jetzt nur vorgeschoben habe, ist, ich versuche halt gerade Sounds zu finden, die auch 80er sind und die du auch sofort mit den 80ern assoziieren wirst, aber die halt nicht so bekannt sind wie die Hits. Wisst ihr, wie ich meine?
Okay, also, und deshalb die Nicht-Hits.
Deshalb versuche ich gerade in diesen Nicht-Hits nach Sachen, Elementen zu finden, die halt funktionieren, aber die man noch nicht so tot gehört hat. Okay. So ein bisschen wie so, wenn du versuchst aus den 70ern noch das die Fingers-Samples zu klären. So.
Was zu flippen, was jetzt noch, ja, nicht genau unbedingt, okay. Ja, ja, klar. Okay.
So ein bisschen der Flavor gerade.
Wie bist du denn zu diesen 100 Songs gekommen, die du nicht kennst von Depeche Mode? Du bist ja Ultra-Fan, so, ne?
Ich bin schon Fan von, würde ich sagen, ja. Depeche Mode finde ich geil. Ich finde an denen, die ganze Stimmung ist Wahnsinn und was harmonisch bei denen abgeht, ist irre krass, finde ich. Also, ihr kennt alle die Hits so und die hat man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber wenn du mal drauf achtest, wenn da so eine Gesangslinie kommt und dann geht es in die Hook rüber, plötzlich wechselt einfach die Tonart. Aber er singt dann auch nicht mehr genau in der Tonart, sondern irgendeine andere Tonart über die neue Tonart und so. Also, so eine Sachen passieren dann. Es geht aber voll ins Ohr und weil man es schon, weil es so hittig alles ist, stört einen das auch nicht. Also das finde ich voll spannend bei Depeche Mode einfach. Und ich mag die Stimme von den Typen einfach auch und diese Kälte-Distanz thematisch auch. Finde ich voll geil bei denen. Ja, aber es gibt echt viele Platten von denen und auch echt viele Songs, die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Deswegen gab es ja auch, ich weiß nicht, ob es bei euch das auch gab früher, glaube ich, gibt es sogar noch bis heute, Linientreu heißt es hier. Das sind so Partys, wo nur die Beach Mode Songs gespielt werden.
Linientreu, das klingt so ein bisschen Faschung-mäßig,
ja, oder? Ja, das hat alles dieses, diese schwarze Szene und so, das kommt, das schwingt da so ein bisschen dunstmäßig mit. Ist es nicht? Glaube ich zumindest, ich war noch nie auf so einer Linientreu-Party, aber ich weiß, diese es gibt auf jeden Fall so Veranstaltungen, wo einfach nur die Beach Mode gespielt wird.
In Frankfurt waren früher immer Linientreu-Partys.
Frankfurt! Das weiß ich auf jeden Fall. Ansonsten, ja, nee, eigentlich so straight Depeche Mode-Partys.
Also irgendjemand, der das hört und darüber auch mehr weiß, wird wahrscheinlich
Hessen ist ja irgendwie nicht so groß wie Berlin. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, es ist ja nicht so. Es gibt ja nicht so viel bei uns. Also doch schon, aber
früher
halt. Ey, keine Ahnung. Früher, wie es halt früher war, da als dieser Rolf noch die Ansagen gemacht hat, eine Werbung. Auf jeden Fall. Nee, aber ich meine vom Ding her, ich würde jetzt mal, wir gehen ja auch nicht mehr raus in Berlin seit Monaten.
Auf gar keinen Fall.
Wegen
Höhlenmensch.
Wegen so Höhlenmensch. Ja. Deine Geschichten. Also, ich würde jetzt mal tippen, wenn du am Wochenende Bock hast, in Berlin auf eine Depeche Mode Party zu gehen, du wirst mit Sicherheit eine finden. Und wahrscheinlich auch nicht nur eine. Die Möglichkeit wirst du kommendes Wochenende in Frankfurt wahrscheinlich nicht so oft geboten bekommen. Wäre so das gut. Meine ich mit der Größe von Hessen.
Ach nee, ich erspare mir. Ich wollte
sagen. Sag doch mal was.
Nein, das wäre blöd gewesen. So ein fixer Spot findet man ja überall in Berlin, weil der Sänger war ja mal auf Age auch. Und ja. So. Jetzt habe ich ihn erklärt, das ist nie gut. Aber Depeche Mode ist früher immer
so. Das wäre ein Witz gewesen mit
dem Witz. Ja, ja, und dadurch, dass ich ihn jetzt verzögert habe und noch erklärt habe, hat er halt nicht an Witz gewonnen. So.
Ich feiere den.
Ich finde den auch noch geil. Braucht halt ein bisschen. Ich feiere den.
Der kommt hin, also hinten rum kommt
er. Ja, der ist das um die Ecke Around the Corner
Gag. Ja, Around the Corner
Jones. Der wartet hinten mit Blumenstrauß.
Okay.
Und, aber was mir bei Depeche Mode früher immer aufgefallen ist, das war, wenn ein Depeche Mode Song zu später Stunde erklungen ist bei solchen Dorffesten oder Fastnachtsveranstaltungen oder sowas, sind immer 2-3 Leute richtig abgegangen. Dann war so, okay,
ja,
korrekt, der DJ hat's gepeilt. Er spielt jetzt einen korrekten Song. Ich gebe jetzt, weißt du, das war so voll. Da hast du gemerkt, das sind richtige Fans. Bei allen Smoke on the Water, das war so, ja, okay, haben wir schon tausendmal gehört. Aber Depeche Mode gab es immer Hardcore-Fans so. Also ich habe auch einen Kumpel, der war immer
voll.
Hat geschwört auf die. Sind keine Freunde mehr jetzt halt.
Ja.
Fickt euch.
ihr meintet gerade...
Sorry, Alter.
Ey, oh, ja. Brauchst du was zu trinken?
Ja,
gerne. Ich hier
drüben beim Ellen meine Wasser vergessen. Viele Grüße an Ganyan Stallion auch.
Ja,
einfach
ja.
Mal so.
Genau. Danke. Aber ihr meintet auch gerade, ihr seid gerade im Maulwurf-Modus. Was geht bei euch ab?
Ey, nur Kopfhicks, Digga. Okay. Also, wie wollen wir das sagen? Wir
fahren halt ständig in Urlaub.
Was ein Scheiß.
Wir hatten mal einmal in so einem Podcast, deshalb sage ich
Urlaub. Ach so, ja, das ist
doch.
Deckbegriff
ja, quasi, wie Geheimname und
so. Für alle Leute, die seit Tag 1 dabei sind, die wissen ganz genau, worum es hier jetzt geht.
Ja, und das muss man ja auch verfolgen. Jede Folge muss man gehört haben von Eier, was geht im Podcast von Madness und Döll.
Ja. Um überhaupt mitzukommen.
Genau. Das ist eine gute Frage, weil wir machen beide die ganze Zeit Mucke. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt das Buch erstmal kurzzeitig zuklappen mit dem Podcast und werden in die Winterpause gehen und im Frühjahr wieder an den Start kommen, weil wir uns erstens mal auf die Sache konzentrieren müssen und ich glaube, dass dann auch einfach auch für die Leute wieder Mucke da ist, um quasi uns zuzuhören, wenn sie wollen.
Ja.
Dann danke, dass ich euer letzter Gast sein durfte dieses Jahr.
Ja, gerne.
Wir können noch ein bisschen quatschen oder was geht ab?
Ja, nein, ich guck mal auf die Uhr. Machen wir es doch mal abhängig. Mal gucken, wie lange wir jetzt.
Oder was?
44 Minuten können wir auf jeden Fall nochmal.
Ja, klar. Ja. So eine Runde fahren, oder?
Ja. Ja. Also nochmal zurück zu diesem, warum bin ich so fröhlich? Viel Spaß, aber vielleicht doch ganz gute Überleitung. Fröhlichkeit, du hast vorhin gesagt, dass dass du Bock hattest, einfach die Mucke zu machen, die dir Spaß macht. Deine Platte ist ziemlich hart teilweise, finde ich, auch was die Emotionalität angeht und so weiter. Und spielt auch für mich, also Schmerz spielt, glaube ich, eine große Rolle. Ist so eines der zentralen Emotionen eigentlich, so auch, finde ich, was rüberkommt. Ohne dass ich jetzt diese Gegensätzlichkeit sofort ausschließt, hattest du immer Spaß dabei, die Platte zu machen, und vor allem hattest du immer Spaß dabei, die Platte zu schreiben?
Oh, ich glaube, da müssen wir kurz über Spaß reden, was es heißt. Das Musikmachen macht keinen Spaß im Sinne, dass du gerade die Best, also dass du einfach auf dem Rummel bist. So. Also, ich glaube, jeder, der ernsthaft muss, ich glaube, ich spreche da auch für euch, es ist einfach Pain. So.
Ja,
also, es ist einfach purer Struggle. Du hast dich selber unfassbar und immer mehr auch.
Ja. Ist doch so. Voll. Also fühle ich total, was du gerade sagst.
Ja, voll.
Ohne Scheiß.
Du hast dich sehr, du hast die Welt und du hast, dass du nicht besser damit klarkommst, mit dieser krassen, privilegierten Position, in der du eigentlich gerade bist, dass du dir Zeit rausschneiden kannst, das zu machen, was du eigentlich immer machen wolltest.
Ja.
Und jetzt so blöde rumholst, wie der letzte Spast einfach. So, ey,
und wenn du was
reiß dich doch mal zusammen. So.
Und wenn du was gemacht hast, dann hast du das teilweise, was du gemacht hast.
Voll. Und dann ist es auch noch scheiße. Ja. Was mache ich da mit meinem Leben? Nein, Spaß ist, also Fun ist es nicht auf jeden Fall.
Und das Geile ist, das kann sich noch auf andere übertragen. Weißt du, wenn du jemandem einen Song zeigst, den du aber geil findest und der findet den aber scheiße, hast du den einfach.
Ja, auch. Oh, das
ist einfach ja, logisch.
Ja, voll.
Ja. Auch an alle, die das mal zu uns gesagt haben, fickt euch auch.
Ja, alle.
Deswegen.
Ey, voll. Nein, ey, das ist Blut und Tränen auf jeden Fall. Voll. Aber es gibt dann halt am Ende echt wirklich nichts, was befriedigender ist irgendwie, weil du das wirklich das Gefühl hast, du machst etwas, was dir Bedeutung gibt. Muss man ganz blöde sagen. Und ich finde es auch falsch, irgendwie alle menschlichen Emotionen auf dieser Waage zu messen. Hatte ich gerade Spaß oder hatte ich keinen Spaß? Ich glaube, das ist nicht ganz richtig einfach. Ich glaube, da gibt es viel mehr Schattierungen so. Und ich glaube, die besten Momente, die man so im Leben hatte, waren halt nicht pure Freude und Erleben von Glück und Ausstoß von Glückshormonen, sondern ich glaube, gerade wenn man so künstlerisch veranlangt ist, sind die besten Momente die, wo du durch richtig viel Scheiße gegangen bist und dann am Ende was hattest, wo du zwar immer noch gezweifelt hast, aber dann irgendwie zur Erkenntnis gekommen bist, das ist das Beste, was ich machen kann.
So. Ja.
Und das war es wert, diese Reise und so. Also diese ganzen Elemente, das ist so viel facettenreich irgendwie. Und es gibt die guten Tage, dann gibt es die schwierigen Tage, dann gibt es die irgendwie gar nichts hat geklappt Tage. Und dann gibt es die Tage, wo du reinkommst und alles funktioniert und hast plötzlich so viel gemacht wie im letzten Monat nicht. Und also so das sind ja alles Elemente davon. So. Und ich glaube, dass... Also mir gibt es voll viel auch im Rest von meinem Leben, auch dann mit Sachen so umzugehen. Dass ich finde, man geht dann irgendwie auch bewusster ins Leben und hat einfach, sieht auch mehr Sachen dann für einen selber und ist nicht so abhängig von diesem, ich muss heute noch Spaß haben. Mhm. Es ist Samstagnachmittag, wenn ich diese Woche keinen Spaß habe, was mache ich mit meinem Leben? Was ist da los?
Also diese Geschichten kann man sich in der Musik, glaube ich, sowieso abschminken so. Also von wegen, dass, okay, jetzt ist Wochenende, das Spaß. Ist halt so, ey, wenn du eine Platte machst, dann ist vielleicht die nächsten 17 Wochenenden kein Spaß.
Ja.
Sehe ich bei uns so eine Parallele. Irgendwie mehr, das
ich sehe nur Parallelen eigentlich.
Ja. Aber ich glaube, vor allem dann... Ich glaube, das siehst du auch ähnlich. Das Ding ist halt, wenn du halt durch so eine Phase gehst und wirklich durch einen Song gehst, wo du denkst, fuck, so wirklich auch viel dran arbeitest, dran verzweifelst, ist es so kitschig, wie das vielleicht jetzt klingen mag im ersten Moment, aber wenn du das Ding wirklich dann releast Und es schreibt ja nur ein oder zwei Personen oder im besten Fall auch mehr oder es eigentlich reicht eine oder zwei und er schreibt, ey Digga, was du da gesagt hast und so, das fühle ich richtig. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. So, ich finde, wie gesagt, ey, so wie Klischee und Kitschmäßig das sich jetzt anhört, das ist einfach so ein, ey, so ein, es gibt mir so ein, ey, dafür mache ich das Gefühl.
Ey, voll.
Weißt du, was ich meine?
Voll.
So,
voll und
ich glaube, dass sich alleine dafür auch der ganze Hustle lohnt, den sich hier alle geben, die im Studiokomplex sind, die man auch alle mal shoutouten kann. Talky Talk, Yesin, Ganyan Stallion, Megalo.
Madness
shoutout sich selbst, korrekt. ja, und alle anderen, die nicht in dem Komplex sind, fickt euch. Nee, Spaß, aber ja.
Ich sehe das genauso wie ihr beiden, was eben nur ein interessanter Punkt war von dir, als du meintest, dass du quasi die Zeit hast, dich mit Sachen auseinanderzusetzen. Ja, und das ist auch wieder so eine Fluch- und Segen-Geschichte, weil du kannst dir richtig viele Gedanken machen das über ein Thema. Mhm. Und das kann saugut sein, weil du kannst natürlich das Thema tausendmal besser behandeln, wie wenn jetzt einer irgendwie halt einfach nicht so viel Zeit zur Verfügung hat. Umkehrschluss. Wer sich viel Gedanken machen kann, kann halt auch über viel Scheiße nachdenken. Und ja, viele ja, stressige ja. Gedanken machen.
Voll.
Ängste werden größer und so. Aber
ich denke, das auch teilweise früher, auch gerade als ich die erste Platte mit Normis gemacht habe, es war so, ja, okay, wir haben so eine Kollabo-Platte halt gewesen, dann so knapp 30 Kilometer voneinander entfernt gewohnt. Und dann war es so, okay, wann hast du nächste Woche Zeit? Dann so, okay, Donnerstagabend. Du auch? Okay, alles klar, dann lass Donnerstagabend einen Song machen. Dann war so, okay, entweder am Donnerstagabend steht ein Song oder es steht keiner, aber wenn einer steht, dann nehmen wir den so, weil es gibt diese Woche keinen anderen Termin mehr. Aber jetzt gerade, wenn ich einen Song schreibe und ich schreibe einen am Donnerstagabend, dann ist dann so, okay, cool, ich kann ja am Freitag noch daran weiterarbeiten, ich kann am Samstag verwerfen, Sonntag neuen schreiben und dann nächste Woche Donnerstag wieder, um auf den ursprünglichen Song zurückzukommen, den ich eigentlich geschrieben habe.
Genau, bis ich einen Homie anrufe, der mir sagt, dass der Song auf dem Album nicht stattfinden kann wegen dem Sound und dann landet er nirgendwo wahrscheinlich.
Ja. Ja, ach, ja, ey. Fuck, Alter.
Fickt euch alle.
Ohne fickt Scheiß, euch einfach. Fickt euch alle. Yesin, alle. Was weiß ich, Mann, alle.
Geil.
Ach, schönes Schlusswort.
Oder? Ich wollte auch vielleicht eine Sache kurz noch dazu sagen, weil ich finde, das alles, was du gerade meintest, wenn es nur diese eine oder zwei Leute gibt, die dir dann geschrieben haben und so. Ich finde halt voll, wenn man so Mucke macht und ich würde die ganzen Leute, die du jetzt auch genannt hast, also auch Yesin und Flo und also Audio, Entschuldigung, Audio 88, aber auch eure Mucke, sehe ich halt als schon, wir hatten das auch schon mal letztens, das ist halt keine Gewinnermucke. Also, wir machen halt nicht. Naja, schon. Nein, ich würde das ist halt eher aus so einem Impuls heraus, dass du an was zweifelst.
Naja.
Also, ne? Also an dir selber oder an der Welt oder an beiden. Und immer auch mal an was anderem und mal mehr und mal weniger und so. Aber es hat immer diesen Impuls, dass du halt nicht sagst, da bin ich. Bin einfach so dope. Gar nicht vorstellen. So, ne? Also den Impuls gibt es ja bei unserer Musik nicht so. Also und wenn, dann ironisch gebrochen.
Ja.
Und ich finde halt voll, dass es, weil bei mir ist es so, wenn ich Mucke höre, ich höre halt nur so eine Mucke. Ich mag halt so eine Gewinnermucke. Also klar, es gibt mal so einen Hit oder so, aber die Songs, die bleiben, sind halt die richtig upturn sind. Also das sind die am längsten bleiben, finde ich. Also die Songs, die einfach einen Schmerz vermitteln. Auf irgendeinem Level so. Und weil das sind die Songs, die dir nicht sagen, ey, alles wird richtig gut morgen, Mann, bau dich auf. Nee, die Songs, die mich am längsten begleiten, sind die, ey, Dicker, I hurt myself today, so, weißt du? Feel so bla. Also die richtig upturnenden Songs. Und das, finde ich, ist für mich immer dieser Antrieb gewesen, ey, wenn ich so eine Mucke für jemanden machen kann, der den begleitet, weißt du?
Ja.
Das ist für mich ein Feeling, so. Weil wenn ich so ein richtig, so ein Hit, also jetzt zum Beispiel so ein, wir haben mal wieder mal Glück gehabt, so, wenn mir da jemand schreibt, oh, das ist aber ein lustiges Lied, finde ich voll toll, wann kommt ihr denn nach Dortmund oder was auch immer? Dann ist es halt so, oh ja, cool. Aber wenn ich einen Song schreibe, I've lost my friends to cocaine, und dann schreibt mir irgendwie jemand aus Südamerika so, Dicker, ich fühle es. Ich habe echt viele Leute an Kokain verloren. Die wurden halt erschossen von der Mafia. So, dann bist du halt, okay. Also das hat dann so einen fast therapeutischen weißt du, du fühlst dich dann wirklich, okay, meine Mucke hilft wirklich irgendwie jemandem oder berührt ihn zumindest und hilft ihm vielleicht auch, wenn nur kurz in irgendeiner harten Phase und so. Und das kickt mich wirklich. Da bin ich halt voll, okay, dafür mache ich das voll.
Soundtrack für Depressionen.
Jo. Ne? Warum ist denn das eigentlich so? Warum machen wir denn eigentlich keine Gewinnermucke?
Weil wir Spaß
Loser sind zu uns.
Fick mich!
Ah, geil.
Ja. Nochmal, ganz kurz. Ich glaube, wir haben das noch nicht so explizit benannt. Jagosch, du hast dein Album draußen, das heißt 33, ist auch wie die Zahl geschrieben. Jagosch wird mit G-R-E.
Nein, falsch. G-R-Z.
Sorry, ja, mach's besser. Ja.
Mach's besser.
G-R-Z.
E-G-O-R-Z geschrieben. Genau.
Ist ganz einfach, Leute.
Ist einfach.
Ja. Macht mal nicht so rum wie Gewinner. Geht mal auf die Seite, hört euch das mal an. Sind Top-Videos dabei. Und ansonsten hören wir uns
in... Holt euch die Vinyl, gibt noch ein paar.
Ja, gibt noch ein paar.
Belohnung liegt aber auf ein paar Betonung. Also ich bin so ein bisschen irgendwie, weiß ich.
Ist cool.
Ist alles nicht gut, oder?
Nee, geht's nicht gut.
Wir müssen Schluss machen, da geht's nicht gut. Wir hören uns im Frühjahr wieder. Vielen Dank, Jagosch.
Ja, Mann, danke dir, Jagosch. Holt euch die Platte. Alle anderen, alle, fickt euch.
Ciao.
Das war vielleicht ein fickt euch zu viel. Tschö. Oh Mann, ich bin aber nicht sicher, ob ich es drin lassen soll oder nicht.
Ach, scheiß drauf.
Oh Mann, Alter.